erstmal ganz vorsichtig von diesen ganzen Masken befreien. Gut, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Und sag auch nochmal schönen guten Morgen von meiner Seite. So. Ich darf heute die Predigt halten und wir befinden uns, ja, wie Elisabeth schon gesagt hat, ja, man kann es sehen, in der Predigtreihe Jünger werden. Also es geht darum, ja, Nachfolger Jesu zu werden. Wie werden wir mehr dazu? Und das heutige Thema dreht sich um das Thema Abhängigkeit. Das hat Elisabeth auch schon kurz erwähnt. Also die Abhängigkeit des Jüngers von Jesus. Und ich stelle es mal, schaue ich mal, ob das die nächste Folie macht. Ah, da muss ich ihn zeigen. Oder es muss dann doch jemand für mich klicken. Jetzt. Okay, gut. Also der Jünger ist Abhängigkeit und ich stelle es mal unter das Motto, in Jesus bleiben, um bleibende Veränderung zu erleben. In Jesus bleiben, um bleibende Veränderung zu erleben. Zu Anfang möchte ich euch von einem Gespräch erzählen, das ich vor circa 14 Jahren gehabt habe. Da war ich ungefähr 18 Jahre alt. Ich bin auch nicht mehr so der Jüngste. Und was macht man so, wenn man 18 Jahre alt ist? Also ich bin noch zur Schule gegangen, weil mir war das noch ein bisschen zu früh mit Ausbildung. Ich wollte noch ein bisschen das Schülerleben genießen, in Anführungszeichen, und halt bei Mama und Papa zu Hause sein. Ja, was macht man sonst noch mit 18? Man macht den Führerschein, natürlich. Also ich habe den Führerschein gemacht und ja, mir hat es viel Spaß gemacht, gerade die praktischen Einheiten. Ich war schon immer interessiert an Autos und fand es ganz toll, das jetzt endlich mal selber machen zu können und konnte es kaum erwarten, endlich alleine loszufahren. Ein Mädchen aus meiner damaligen Gemeinde und Jugendgruppe, die war im gleichen Alter wie ich und war zu dem Zeitpunkt auch in der Fahrschule. Und wir haben uns dann natürlich mal drüber unterhalten, wie es halt so läuft. Und ich habe sie dann eben gefragt, ja, wie läuft's denn so? Und sie antwortete mir auf diese Frage mit einem Satz, der mir noch sehr lange hängen geblieben ist in Gedanken. Sie sagte, ja, es läuft ganz gut, aber ohne Jesus würde ich das alles gar nicht hinkriegen. Meine ersten Gedanken auf diese Antwort waren erstmal von Verwunderung geprägt. Also ich wusste nicht genau, wie meint sie das jetzt? Ist jetzt für sie Autofahren so schwierig? Klappt das einfach nicht? Oder meint sie das jetzt auf das ganze Leben bezogen, dass sie einfach ohne Jesus alles nicht hinkriegt? Und irgendwie, für mich klang das halt damals so schwach und nicht wirklich nachahmenswert. Ja, also ich kannte sie schon ein bisschen und ich wusste, dass sie, oder man hat ihr das angemerkt, dass sie Jesus liebt und dass sie eine lebendige Beziehung zu ihm hat. Aber ich fand das halt trotzdem mit meinen 18 Jahren irgendwie eine komische Aussage. Ich habe mir halt gedacht, naja, das kann man ja sagen, wenn man jetzt total schwächlich und kränklich ist und ne, ist vielleicht immer ans Bett gefesselt und ne, ist da total eingeschränkt. Und dann kann man ja sagen, okay, ohne Jesus würde ich das alles nicht hinkriegen. Aber so mit 18 Jahren, wo man gefühlt noch Bäume ausreißen kann, warum hat sie das gesagt? Einige Jahre später habe ich wieder über diesen Satz nachgedacht und ich war mittlerweile auch hier nach Nürnberg gezogen, habe mich hier in der Gemeinde auch taufen lassen und mein Leben Jesus übergeben. Also vielleicht zum Hintergrund, ich bin christlich aufgewachsen, aber das war immer so mehr aus Tradition oder aus Gewohnheit, dass ich an Jesus geglaubt habe. Und hier habe ich, sage ich mal, wirklich bewusst die Entscheidung getroffen für Jesus. Und ich glaube, seitdem ich mich auch habe taufen lassen, habe ich etwas besser verstanden, was sie meinte und dass dieser Satz absolut Sinn ergibt, vor allem eben, wenn man Jesus nachfolgen will. Worauf sie eben ansprach, war der Punkt der Abhängigkeit von Jesus. Und damit sind wir eben wieder beim Thema der Predigt heute. Die Abhängigkeit von Jesus bzw. von dem Heiligen Geist. In Jesus bleiben, um bleibende Veränderung zu erleben. Kurz noch zu dem Wort Abhängigkeit. Das ist im Deutschen kein positives Wort. Wenn man das mal im Duden eingibt, dann findet man dazu Synonyme wie Hörigkeit, Sucht, Unfreiheit und Unmündigkeit. Das klingt auch wieder echt unattraktiv, oder? Warum also dieses Thema in dieser Predigtreihe? Ich bin überzeugt davon, dass dieses Thema, diese Abhängigkeit, dieses Bleiben in Jesus eines der wichtigsten Themen überhaupt ist, was unseren Glauben betrifft. Und ich hoffe, dass das in den nächsten Minuten noch deutlicher wird. Ich lese uns dazu den Text aus der Bibel, den ich mir dazu etwas näher angeschaut habe. Er steht im Johannesevangelium Kapitel 15, die Verse 1 bis 8. Da zeigt es schon den ersten Teil, genau. Vielleicht kommt euch der Text noch bekannt vor, da wir den erst vor ein paar Wochen hatten. Aber das macht nichts, weil ich glaube, dieser Text ist so wichtig, dass wir den ruhig uns nochmal anschauen können. Und selbst wenn es da zu Wiederholungen kommen sollte, ist es, denke ich, gut für uns, weil es einfach so ein wichtiges Thema ist. Ich denke, es wird trotzdem heute nochmal ein bisschen in eine andere Richtung gehen, aber das nur vorab noch zur Info. Ich lese erstmal vor. Also Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Soweit der Text von heute. Und wir schauen uns zuerst kurz die ersten drei Verse an. Also ich werde immer wieder so Sachen aus den Versen rausgreifen, jetzt nicht alles ins letzte Detail durchgehen, weil dann säßen wir wahrscheinlich morgen noch hier. Zunächst einmal die ersten drei Verse, also die Ausgangslage. Es fängt direkt interessant an, weil Jesus bezeichnet sich hier als den wahren Weinstock und seinen Vater dann als den Winzer oder den Weingärtner. Dazu muss man wissen, dass gerade im Alten Testament dieses Bild vom Weinstock immer auf Israel bezogen ist. Vom Weinstock oder vom Weinberg, da gibt es ganz viele Stellen. Und meistens ist allerdings irgendwas nicht richtig mit diesem Weinstock. Also entweder er bringt keine Frucht oder er wird irgendwie zerstört und immer ist irgendwas. Irgendwas passt immer nicht. Also er hat irgendwie immer Mängel. Ja, also da finden wir verschiedene Stellen, im Psalm 80 zum Beispiel, Jesaja 5, Hesekiel 15. Ich lese gerade nochmal eine vor aus Jesaja 5. Da geht es um den Weinberg, aber auch um den Weinstock. Da steht dann, wohlan, ich will von meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe. Und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Aber er brachte schlechte. Es reimt sich sogar. Und das ist immer so das Thema im Alten Testament. Und jetzt ist es aber so, dass Jesus das hier entscheidend umändert. Er sagt jetzt, ich bin der Weinstock. Es geht also jetzt nicht mehr darum, zu diesem auserwählten Volk Israel zu gehören, sondern es geht erstmal darum, zu Jesus zu gehören. Denn er ist der wahre Weinstock. Er hat einen neuen Bund gestiftet, bei dem auch jeder Mensch aus jeder Nation jeder Sprache, jeder Kultur dabei sein kann. Und er ist auch ein Weinstock, der gute Frucht bringt. Jesus ist der Zugang zum Vater und es gibt keinen anderen. Gott, der Vater, wird hier beschrieben als der, der dann den Weinstock pflegt, tote, fruchtlose Äste abschneidet und die eben Frucht bringen, zurückschneidet, also optimiert, dass sie noch mehr Frucht bringen. Und wir als Menschen, die zu Jesus gehören, die bezeichnet Jesus hier schon als rein, also als reine Reben, weil wir quasi Frucht bringen in der Lage sind. Also wir sind dazu in der Lage, Frucht zu bringen, allein schon aufgrund der Verbindung zu Jesus. Soweit mal die Grundvoraussetzung oder die Ausgangslage. Jetzt kommen wir zu den nächsten Versen und zu dem Teil, wo ich finde, es noch ein bisschen spannender wird. Der zentrale Satz ist hier: Bleibt in mir und ich in euch. Das Wort, das hier mit bleiben übersetzt wird, ist im Griechischen das Wort meno oder meno. Ich weiß nicht ganz genau, wie es ausgesprochen wird. Ist auch nicht so wichtig gerade. An sich ist das Wort ein sehr alltägliches Wort. Das kann übersetzt werden mit bleiben, warten, verharren, sich irgendwo aufhalten oder auch wohnen. Es wird auch im Neuen Testament öfters verwendet, ganz für ganz alltägliche Situationen. Es kommt 118 Mal vor und allein im Johannesevangelium 40 Mal. Und ich habe mir diese Stellen mal durchgelesen, wo dieses Wort vorkommt. Und Johannes benutzt es besonders gerne in der Verbindung mit in, also bleiben in. Und da kommt dann ganz viel bleiben in Jesus, bleiben in seinem Wort, bleiben in seiner Liebe. Das kommt ganz oft vor, auch dann wieder im ersten Johannesbrief zum Beispiel. Da ist es auch über 20 Mal drin, dieses Wort. Und in dieser Kombination bleiben in Jesus meint es eine intime, dauerhafte, tiefe Beziehung, in der man persönlich gebunden ist an Jesus, auf eine gute Art und Weise, also abhängig ist von ihm. Interessant ist hierbei noch, oder ganz wichtig ist hierbei noch, das Bleiben in Jesus oder das Bleiben in hat zwei Seiten. Wir sollen in Jesus bleiben, so dazu fordert er uns auf, aber er verpflichtet sich genauso selber, in uns zu bleiben. Das heißt, mindestens 50% der Aufgabe übernimmt Jesus. Das ist, denke ich, eine gute Nachricht. Vom Menschen aus gesehen ist hier mit Bleiben in also erstmal die Treue zu Jesus gemeint. Also Treue im alltäglichen Leben, aber auch so durch das ganze Leben hindurch. Ne? Also bleibt man an Jesus dran, bis man eben irgendwann stirbt. Oder fällt man irgendwann, ja, sagt man irgendwann dem Glauben Ade oder Jesus Ade. Das ist damit gemeint, also dieses Ausharren und Festhalten an ihm. Aber ich denke, hier ist eben diese Treue nicht nur auch damit gemeint, dass man jetzt treu Bibel liest, den Gottesdienst besucht, betet und so weiter. Alles sehr wichtige Dinge, sondern eine Treue oder eine Verbindung, eine Abhängigkeit, dass man mit Jesus quasi in jeder Minute in Verbindung und im Gespräch ist. Von Gott aus gesehen, er übernimmt ja mindestens 50%, ist dieses Bleiben in uns als Bedeutung die ewige Gültigkeit der Errettung für uns als Glaubenden. Ne, also dass das Bestand hat, dass wir wissen dürfen, wir sind gerettet, er hat schon alles getan für uns, er steht treu zu uns, er wird niemals uns einfach so verlassen. Die Frage, die sich jetzt stellt oder die sich mir besonders gestellt hat, ist jetzt, wie tun wir unseren Teil? Wie können wir das jetzt umsetzen? Also auf Gottes Seite sollte es ja keinen Zweifel geben, er wird garantiert seine 50% erledigen, aber wie ist es mit uns? Hierzu will ich als Beispiel erstmal aufzeigen, wie es in meinem Leben so aussieht diesbezüglich. Bei mir ist es mit Jesus, wenn ich ganz ehrlich bin, oft eher wie so eine On-Off-Beziehung. Was ich damit meine ist, also ich gehe in Gottesdienst, ich gehe in Hauskreis, ich versuche zumindest jeden Tag Bibel zu lesen und ich bete auch ab und zu. Aber die vielen Stunden dazwischen sind meistens geprägt von mir und von dem, was ich will und von dem, womit ich jetzt gerade eben beschäftigt bin, was mir jetzt wichtig ist. Und um ehrlich zu sein, scheint mir jetzt, wenn ich auf mein Leben schaue, das keine sonderlich fruchtbare Methode zu sein. Dieses immer diese Höhepunkte und dann wieder ich, Höhepunkte, wieder ich. Wenn ich so auf meine letzten 5 Lebensjahre schaue, muss ich einfach sagen, da ist wenig bis gar keine Frucht zu sehen, also irgendwie kein Wachstum. Klar ist jetzt die Frage, was ist mit Frucht gemeint? Es können verschiedene Dinge sein. Wenn wir jetzt Frucht mal als die Frucht des Geistes verstehen, die ist ja in Galater 5, 22 und 23 beschrieben, dann ist es ja Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Dann kam, glaube ich, noch Selbstbeherrschung oder sowas in die Richtung. Und wenn ich mir das jetzt mal so vor Augen halte und vergleiche, tja, dann muss ich sagen, also Geduld zum Beispiel ist bei mir eher zurückgegangen in den letzten Jahren. Ich bin im Gegenteil tatsächlich leider auch ab und zu wieder jähzornig geworden. Das war von mir früher auch so ein Problem, bevor ich zu Jesus gekommen bin. Und ich merke schon, dass das irgendwie wieder vermehrt aufgetreten ist. Auch Frieden im Herzen zum Beispiel, momentan eher weniger. Und Liebe, eher schwach ausgeprägt. Es läuft also bestenfalls durchwachsen. Und vielleicht geht es ja dem einen oder anderen auch so ähnlich. Und vielleicht fragt ihr euch auch, wo bleibt jetzt das Wachstum? Wo ist die Frucht? Ich nehme jetzt mich an der Stelle als Beispiel, nicht um mich hier bewusst demütig darzustellen. Ich meine das ganz ernst. Also ich schaue wirklich auf mein Leben und merke einfach, irgendwie mit mir als Rebe stimmt was nicht. Wie bekomme ich also dieses in Jesus bleiben hin, sodass es wieder aufwärts geht, dass ich Früchte trage? Und mir geht es jetzt auch nicht darum, an dieser Stelle einfach uns mehr dazu zu drängen, mehr Bibel zu lesen, mehr Gebet, mehr christliche Gemeinschaft. Das ist absolut wichtig und wir brauchen das. Absolut an der richtigen Stelle. Wir denken nur an den letzten Sonntag, ne, wo der Jamin ja über die Bibel gepredigt hat. Das gehört unbedingt dazu. Das sollten wir auf keinen Fall auslassen. Aber ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, wir müssen uns einfach nur mehr anstrengen. Ja, mehr sich einfach innerlich in den Allerwertesten treten und dann wird es schon besser. Ich glaube nicht, dass das ist, was Jesus hier meint. Was er möchte, ist, dass wir tagtäglich immer wieder die Entscheidung treffen, auf ihn und seinen Geist zu hören. Wir sind jeden Tag mit großen und kleinen Entscheidungen konfrontiert. Und wie entscheiden wir uns? Vieles tun wir ganz unbewusst, ganz automatisch, aus so einer Art Instinkt oder aus Vorerfahrungen heraus. Und das läuft halt dann einfach so. Aber wie wäre es, wenn wir uns diese Entscheidungen, die uns täglich begegnen, einfach bewusster machen und uns angewöhnen, zumindest kurz, oft hat man ja leider nicht so viel Zeit, zumindest kurz bei jeder Entscheidung anzuhalten und uns bewusst zu machen, dass Jesus jetzt da ist. Er ist ja immer da, egal wo wir sind, egal wann. Und uns dann zu fragen, wenn ich diese Entscheidung jetzt so treffe, wird das zu mehr Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue und so weiter führen? Oder vielleicht das Gegenteil. Also als Beispiel, ich bin irgendwo an der Arbeit und mein Arbeitskollege drückt mir einen richtig blöden Spruch rein. Jetzt habe ich die Entscheidung, werfe ich einen Spruch zurück, führt es dann zu Liebe, Freude, Frieden und so weiter? Oder was mache ich? Ne? Also so in die Richtung meine ich das. Und ich glaube, das ist ein bisschen Übung und wahrscheinlich in den kleinsten Entscheidungen, die wir jetzt in Millisekunden treffen müssen, wird es schwierig, aber ich denke, ihr merkt, was ich meine. Also lasst uns einfach nicht vergessen, wir haben ja den Heiligen Geist und durch diesen haben wir auch tatsächlich die Befähigung, Christus-zentrierte Entscheidungen zu treffen. Wir können das tatsächlich. Im Gegensatz zu Menschen, die jetzt Jesus nicht kennen, die haben gar nicht erst die Möglichkeit dazu. Die können das nicht, weil die müssen letzten Endes ihrer eigenen Natur folgen oder dem, was sie eben antreibt. Und wir können uns tatsächlich entscheiden, dem Geist zu folgen. Ich werde später noch ein bisschen mehr auf Punkte eingehen, die uns dazu bringen, in Jesus zu bleiben. Vorher kommen wir aber noch zu den Versen 6 bis 8. Und diese drei Verse, man sieht sie sehr gut, zeigen auf, was passiert eben, wenn man bleibt und was, wenn man nicht in Jesus bleibt. Wichtig hierbei für uns noch als Erinnerung, es gibt letzten Endes nur zwei Wege. Also es gibt nicht so diesen goldenen Mittelweg, den ich mir persönlich manchmal wünsche, wo ich so mein schönes, bequemes Leben weiterleben kann und meine eigene Natur und meine eigenen Wünsche so zufriedenstellen kann, komplett. Und gleichzeitig stelle ich auch den Geist Gottes zufrieden. Gibt es nicht, diesen goldenen Mittelweg. Und der wäre auch nicht golden. Es gibt quasi nur den einen Weg, dass man nicht in Jesus bleibt. Hier sagt dann Jesus, dass die Rebe verdorrt und letztendlich nutzlos ist, weil sie keine Frucht bringt. Die Konsequenz ist, dass sie dann vom Weinstock abfällt oder abgeschnitten wird und ins Feuer geworfen wird. Ziemlich drastische Worte, weil Feuer wird ja in der Bibel immer wieder als Gerichtssymbol benutzt und kann gleichgesetzt werden mit ewigem Getrenntsein von Gott, also der Hölle im Prinzip. Ob dies jetzt nun auch auf Christen zutreffen kann, die sich mehr und mehr von Jesus entfernen und irgendwann quasi abfallen von ihm, kann ich an dieser Stelle nicht abschließend beurteilen. Es ist zumindest in meinen Gedanken im Bereich des Möglichen, wobei dann natürlich die Frage ist, ob jemand, der wirklich geglaubt hat, auch wieder verloren gehen kann. Ich lasse diese Frage mal offen, weil das jetzt ein ganzes Fass öffnen würde. Stattdessen möchte ich nur das sagen. Ich bin ja christlich aufgewachsen und ich hatte und habe es auch immer noch ab und zu immer wieder diese Angst in mir, dass ich irgendwie verloren gehen könnte, dass ich irgendwie doch in die Hölle kommen könnte, ne? Dass Jesus doch dann am Ende meines Lebens sagt, boah, das war nix, sorry, tschüss. Aber ich weiß aus meinem eigenen Leben und aus meinen Erfahrungen, diese Angst jetzt als Motivation zu nehmen, um jetzt mehr zu versuchen, in Jesus zu bleiben, ist die falsche Motivation. Also bei mir funktioniert es nicht. Und ich glaube auch nicht, dass Gott uns so motivieren will. Ich glaube, dass er uns vor allem mit seiner Liebe motivieren will und mit dem Frieden, den er gibt, der allen Verstand übersteigt und auch mit dem ewigen Lohn, den wir mal empfangen. Und ich weiß von mir selbst, in der Zeit, als ich mich hier habe taufen lassen, hat sich dann mein Leben nicht dadurch verändert, dass ich Angst hatte, sondern dadurch, dass ich einfach begeistert war von Jesus, dass ich einfach verliebt war in ihn. Und das ist auch das, was eben bei mir zu Veränderungen geführt hat. Und es ist auch diese Liebe von Jesus, diese Liebe, die ihn ans Kreuz gebracht hat, die mich immer wieder begeistert und die mich immer wieder zu ihm zieht. Von daher mein Tipp, lasst uns nicht auf Angst und auf Hölle fokussieren in diesem jetzt gerade, sondern auf Jesus und auf seine Liebe und auf die Ewigkeit, die uns bevorsteht. Ich glaube, dass das eine viel bessere Motivation ist. Deswegen gehe ich jetzt auch auf die zweite Auswirkung ein oder die beschrieben wird, wenn man in Jesus bleibt. Dieses Bleiben produziert also Frucht. Ich habe es ja schon erwähnt, Frucht des Geistes zum Beispiel, aber auch ein Leben, das sich eben immer mehr verändert, ein Leben als Zeugnis, eine größere Liebe zu Gott, zu anderen Menschen und auch vielleicht so dieses, dass man mehr und mehr loskommt von seinen Sünden. Und auch im Text wird noch eine Frucht beschrieben, nämlich, dass alle Gebete erhört werden, bei denen, die in Jesus bleiben. Auch krass. Und wenn wir uns die Jünger Jesu noch anschauen, so in der Apostelgeschichte zum Beispiel, sehen wir noch weitere Früchte. Also Wundertaten, Heilungen. Es gibt sogar eine Totenauferweckung, ne? Petrus mit Tabitha, diesem Mädchen. Viele tausende Bekehrungen und auch Opfer, die die Jünger gebracht haben. Also die meisten Apostel sind ja tatsächlich für Jesus gestorben. Und wieder stehe ich dann da und vergleiche das so mit meinem Leben. Und ja, Wunder. Also ich habe schon ein paar Dinge erlebt mit Gott, ja. Die waren auch teilweise echt besonders, auch schon so kleine Wunder, würde ich sagen. Aber jetzt so, boah, richtige Heilungen und so, was man in der Apostelgeschichte liest. Ja, nicht so. Bekehrungen. Ja, bisher noch nicht so richtig. Gespräche über Jesus hatte ich schon, klar, aber so Bekehrung noch nicht. Frucht des Geistes, das habe ich vorhin schon ausgeführt, wie das bei mir so aussieht, also ausbaufähig. Jetzt könnten wir an der Stelle aufhören und vielleicht gehen dann die meisten von euch, mich inklusive, mit hängenden Schultern nach Hause. Aber das wäre Quatsch. Weil die gute Nachricht ist ja, das habe ich vorhin schon gesagt, mindestens 50% des Bleibens übernimmt Jesus. Da, wo wir auf Jesus zugehen oder wo wir einen Schritt auf ihn zugehen, geht er in der Regel 10 Schritte auf uns zu. So kenne ich das. Ja, und Jesus liebt uns und er hat kein Interesse daran, dass wir traurig und mutlos und fruchtlos durch das Leben gehen. Das heißt, er wird alles tun, damit wir alles haben, um das auch zu schaffen. Und jetzt will ich nur noch mal ein paar Anmerkungen oder ein paar Tipps euch einfach geben, die helfen können mit diesem Bleiben in Jesus. Da habe ich 3 drüber nachgedacht. Das erste, das habe ich schon erwähnt, das sind diese täglichen Entscheidungen. Also sich angewöhnen, bei kleinen und großen Entscheidungen kurz innezuhalten und Jesus zu fragen, was er denkt. Und anhand der Frucht des Geistes zum Beispiel zu schauen, ob das jetzt eine gute Entscheidung wäre oder nicht. Und dann eben die gute Entscheidung treffen. Als Erinnerung, die Entscheidung, Jesus zu gehorchen und seinem Geist, liegt immer noch bei uns. Also wir haben schon die Freiheit, uns dafür zu entscheiden. Jesus zwingt uns nicht. Wir haben immer noch die Freiheit, auch unserer Natur zu folgen. Das geht. Aber bei uns ist halt der gravierende Unterschied, dass wir wirklich die, die wir Jesus kennen, wir können Jesus gehorchen. Es geht. Bei, was ich vorhin auch schon gesagt habe, Menschen, die Jesus nicht kennen, die können nicht anders, als ihrer Natur zu folgen. Aber wir können es anders. Der zweite Punkt noch, was oder wem setzt du dich aus oder setzen wir uns aus? Wir als Menschen sind ja unheimlich beeinflussbar. Wir werden letzten Endes von allem irgendwie beeinflusst bis zu einem gewissen Grad. Und schau einfach mal in dein Leben und schau, was beeinflusst mich eigentlich negativ? Es können irgendwie schlechte Filme sein, Bücher, vielleicht auch Menschen, mit denen wir uns regelmäßig treffen, die uns in die falsche Richtung ziehen, zu viel Alkohol. Es gibt viele Beispiele. Und wo müssen wir das einfach einschränken? Bei mir ist als Beispiel das Smartphone so ein Ding. Ich hänge sehr viel oder zu viel daran rum. Man kann mit einem Smartphone ja auch gute Sachen machen. Man kann Bibel lesen oder irgendwie per WhatsApp jemanden evangelisieren. Gibt tolle Sachen, die man machen kann. Bei mir ist es meistens eher so Sachen, die mich jetzt nicht groß weiterbringen, die vielleicht an sich nicht falsch sind, aber wo ich halt dann merke, also ich schaue zum Beispiel total gern Sportnachrichten und verschiedene Sportarten und bin da immer sehr auf dem Laufenden. Ist an sich eine gute Sache, aber wenn ich das jetzt stundenlang den ganzen Tag mache, merke ich einfach, das bringt mich nicht weiter, das hilft diesem Bleiben überhaupt nicht. Ne? Genau. Also einfach, welchen Dingen sollte ich mich dann eher aussetzen, die mich gut beeinflussen und Jesus näher bringen? Welche Menschen möchte ich vielleicht öfter treffen, wo ich merke, hey, von denen kann ich auch was lernen? Und dazu erinnere ich jetzt auch gerne nochmal an die Predigt von Tobi vor 2 Wochen, glaube ich. Da standen hier ein paar Leute vorne und haben auch Zeugnis gegeben, was ihnen so hilft, im Alltag auch diese so Höhepunkte oder so Dinge, die einfach einen weiterbringen, die einen gut beeinflussen. Elisabeth stand zum Beispiel hier vorne und hat gesagt, Samstagabend, dass sie sich dann ein schönes Abendessen machen und gemeinsam mit Gott so die Woche rekapitulieren und mit Gott diese Woche quasi abschließen. Das als Beispiel. Oder der Tobias Bartel stand vorne und hat gesagt, dass er morgens dann immer so einen Psalm betet oder einen Teil von einem Psalm, dass ihm das total hilft. Solche Punkte, das können ganz verschiedene Sachen sein. Und lasst uns da auch ruhig im Gespräch bleiben, weil ich glaube, da können wir echt voneinander lernen. Jetzt noch den dritten Punkt. Den habe ich so genannt, also konstanter innerer Dialog mit Jesus. Dass wir den versuchen aufrechtzuerhalten. Ich mache das immer mal wieder im Laufe des Tages, dass ich einfach mit Jesus so spreche in Gedanken. Ne? Also das, was ich gerade erlebe, sage ich ihm halt einfach. Und die Gefühle, die ich habe, die Ängste, was auch immer, dass ich ihm das einfach so in Gedanken bringe oder so Stoßgebete auch zum Himmel sende in Gedanken. Und ich glaube, dass wenn wir konstant in Jesus bleiben wollen und nicht dieses On-Off, also hier ein Höhepunkt, dann wieder ich, dann ein Höhepunkt, dann wieder ich, wenn wir das schaffen wollen, ist, glaube ich, dieses Gebet in Gedanken oder dieser Dialog in Gedanken unerlässlich. Also immer wieder einfach meine Gedanken zurückführen darauf, dass Jesus jetzt hier ist, dass er in mir ist, dass er in dir ist und er ist im Hier und Jetzt. Warum sollen wir also nicht mit ihm sprechen? Und warum nicht über deine Gefühle sprechen, über die du gerade hast, über deine Ängste, deine Versuchungen oder auch deine Freuden? Und gleichzeitig sich im Alltag eben bewusst zu machen oder bewusst versuchen, seine Stimme zu hören, damit es eben kein Monolog wird, sondern auch wirklich ein Dialog. Und ich glaube, dass das wirklich gelingen kann mit ein bisschen Übung. Ich habe das selber auch schon teilweise erlebt. Ich habe schon gemerkt, dass es schwierig ist, das so den ganzen Tag durchzuziehen. Aber ich glaube, dass es auch Gewohnheit ist. Kleiner Tipp noch dazu, damit ihr auch Jesus' Stimme hört und nicht eure eigene Stimme, dann wäre es ja wieder ein Selbstgespräch. Das ist auch wieder die falsche Richtung. Lest die Bibel. Auch für mich nochmal eine Ermutigung, ja, mehr die Bibel zu lesen, weil je besser man die Bibel kennt, desto leichter kann man auch Jesus' Stimme erkennen. Weil das, was er sagt, wird sich immer decken mit dem, was auch in der Bibel steht. Genau. Also einfach, ihr merkt, diese ganzen Punkte haben viel auch mit Gedanken zu tun. Und mir ist es deshalb wichtig geworden, weil ich glaube, dass sich in den Gedanken so viel entscheidet. Und auch geistlicher Kampf findet ja fast immer auf der Gedankenebene statt. Ja? Also der Teufel versucht immer mit Lügen und irgendwelchen Dingen in unsere Gedanken zu kommen und uns da weg von Jesus zu bringen. Deswegen ist es auch total wichtig, dass wir das uns bewusst machen und in Gedanken wirklich auch diesen Kampf führen und diese Verbundenheit mit Jesus suchen. Ich möchte schließen mit einem Gedanken, der mir zu diesem Bleiben in Jesus-Thema noch gekommen ist in der Vorbereitung, der mir wichtig geworden ist. Dieses Bleiben in Jesus, da geht es nicht nur um dich und mich. Es geht nicht nur darum, dass wir gerettet werden, dass wir unser Leben sich immer besser entwickelt und dass wir richtige Jünger werden. Das auch natürlich. Aber es geht auch darum, dass es Millionen von Menschen gibt, die Jesus einfach nicht kennen und die verloren gehen. Und Jesus lädt dich ein und mich ein, mit ihm diese Menschen zu retten. Mir ist in der Vorbereitung so eine Vision in die Erinnerung gekommen, die habe ich in Dubai mal gehört, die ist von William Booth, das war der Gründer der Heilsarmee. Und der hatte damals eine Vision, das war so im 19. Jahrhundert, schon eine Weile her, aber passt irgendwie trotzdem noch, denke ich. Und da habe ich euch noch so ein Bild mitgebracht. Das ist etwas verschwommen, aber ich glaube, man kann es einigermaßen erkennen. Das ist eine Illustration zu dieser Vision, die er hatte. Und er hat da eben gesehen, ein wildes, stürmisches Meer, also wirklich ein gefährliches Meer. Und in diesem Meer taucht ein riesiger Fels auf. Das ist quasi Jesus und auf dem Fels ist so eine Plattform. Und da sind Leute, ganz verschiedene Leute, in ganz verschiedene Dinge vertieft. Vielleicht in Kunst oder Beziehungen, Lobpreis, Essen, alles gute Dinge. Aber im stürmischen Meer um die Plattform herum sind auch Menschen und die ertrinken. Sie versuchen krampfhaft, irgendwie sich über Wasser zu halten, aber früher oder später, wenn ihnen keiner hilft, also wenn ihnen keiner von Jesus erzählt oder Jesus ihnen nicht begegnet, dann gehen sie unter, dann sind sie verloren. Und William Booth hatte damals den Eindruck, dass eben viele der Gemeinde Jesu das einfach aus den Augen verlieren. Ich kenne das von mir selber, dass ich irgendwie denke, ja, das wird schon klappen, dass Jesus kümmert sich schon drum und ich muss jetzt meinen Nachbarn nicht zwingend noch auf Jesus ansprechen, kann ich auch morgen machen, so alles entspannt. Aber eigentlich ist es das nicht. Eigentlich müssen damit Menschen gerettet werden, sind auch wir quasi gefragt. Und Gott will uns dazu gebrauchen, weil sie eben ohne Jesus keine Chance haben. Es ist einfach so. Und er hat dann eben in dieser Vision gesehen, dass auch Jesus gar nicht auf der Plattform stand, sondern im Wasser. Also er war mitten im Wasser und war beschäftigt damit, Leute eben zu retten aus dem Wasser und hat gerufen nach denen auf der Plattform, dass sie doch bitte helfen. Ich möchte euch das als Motivation weitergeben. Das ist ein recht drastisches Bild, aber es zeigt trotzdem so eine Wirklichkeit. Und ich kenne von der Arbeit ja auch viele Nichtchristen, die wirken oft immer total ausgeglichen und voll glücklich eigentlich, die meisten von denen. Aber ich glaube, das ist nur die Oberfläche. Jesus sieht, wie es wirklich in ihnen aussieht und er sieht, dass sie eigentlich am Ertrinken sind. Und um dieses Thema, Menschen zu Jesus zu führen, Menschen zu retten, wird es auch noch gehen in dieser Predigtreihe. Meine Ermutigung einfach an dich, lass dich noch mehr auf Jesus ein, werde abhängig von ihm und werde jemand, der einfach nicht ohne Jesus sein kann. Das ist eine wirklich gute Sache. Das Resultat wird sein, dass du Frieden hast, Frieden, der allen Verstand übersteigt, dass du Freude hast, Liebe, dass du Sinn hast im Leben. Und es wird eine bleibende Veränderung stattfinden. Und du wirst dazu beitragen, dass verlorene Seelen gerettet werden. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du so voller Liebe bist für uns Menschen. Ganz egal, was in unserem Leben passiert ist, ganz egal, was wir falsch machen und wo wir rebellisch sind und irgendwie nicht das hinkriegen vielleicht, was du von uns möchtest. Danke, dass du uns so sehr liebst und dass du dich nach dieser Verbindung zu uns sehnst und dass du auf jeden Fall deinen Teil halten willst mit diesem Bleiben in uns. Und du ja, weißt das für mich zumindest, dass mich das manchmal so verrückt macht, weil ich irgendwie denke, es passiert nichts in meinem Leben und ich will das ändern, aber ich schaff's auch nicht, weil ich so schwach bin. Und Herr, da bitte ich einfach für uns alle, dass du dich unserer erbarmst, dass du uns wirklich die konkreten Wege zeigst und öffnest, wie wir konstant in dir bleiben können und wie wir Frucht bringen können. Weil wir wollen das auch. Wir wollen Frucht bringen. Wir wollen ein Leben leben, was einen Unterschied macht. Und wir wünschen uns auch, dass noch viel mehr Menschen dich kennenlernen und gerettet werden. Herr, wir legen dir das alles hin und bitten dich einfach, dass du dich erbarmst auch über uns. Und danken dir auch gleichzeitig für deine Geduld, dass du es so gut mit uns meinst. Ja, und dass du stärker bist als unsere Schwächen und Fehler. Dass du es wirklich bewirken kannst in uns, dass unser Leben Frucht bringt, reiche Frucht. Danke dafür. Amen.